Ja, selbstverständlich. Wir haben für das Recht ja uns sehr eingesetzt. Nun haben wir heute das Recht bekommen. Dann ist doch selbstverständlich, dass wir die Chancen nützen, um die wir selber gerungen haben.
Wie werden Sie das tun?
Wir haben zwei Vereine, einen in Hamburg und einen in Zürich. Die ergänzen sich in ihrer organisatorischen Struktur, arbeiten aber eng zusammen. Und in den letzten 2 Jahren haben wir in sehr viel weniger Fällen, als Sie es gerade geschildert haben, aber immerhin einigen Mitgliedern in Deutschland beim Suizid geholfen. Und die organisatorische Basis haben wir in Zürich ganz gut im Griff. Wir können also auch neue Anträge, neue Herausforderungen meistern, wenn es alles im Rahmen und in Grenzen bleibt.
Jetzt ist es so, dass Sie aber mit dem Urteilsspruch von heute auch wieder sich mehr in Deutschland bemühen kommen, um all jene, die sterben wollen, die aus dem Leben scheiden wollen. Ändert das grundsätzlich Ihre Arbeit?
Grundsätzlich nicht, sondern es könnte eine Verstärkung bestimmter Aktivitäten geben. Wenn mehr Anträge kommen, muss man auch sich mehr mit den Anträgen beschäftigen. Aber die Struktur der letzten 2 Jahre war ganz einfach. Wir haben von Zürich aus die Dinge organisiert, aber die Sterbehilfe vollzogen wurde in Deutschland. Wir bieten mit unserem Verein keinen Sterbetourismus in die Schweiz.
Darf Sterbehilfe ein Geschäft sein?
Das Wort Geschäft hinterlässt das Gefühl, als gehe es darum, dass man mit Sterbehilfe besonders viel Geld verdient. Jeder Sterbehilfeverein, das gilt im Übrigen auch für Einzelärzte, muss pro Monat mehr einnehmen, als er ausgibt, weil er sonst pleite geht. Und ein Sterbehilfeverein wie unserer hat hohe Ausgaben und muss deshalb auch entsprechend hohe Einnahmen haben, damit wir existieren können. Und ein Geschäft ist das zunächst mal nicht, weil ein Verein satzungsgemäß sowieso das Geld nur für Vereinszwecke ausgeben darf. Das sind ja keine Aktiengesellschaft.
Ich habe unterschiedliche Zahlen gefunden, nach denen Vereinsmitglieder vor 2015 bis zu 7.000 oder 8.000 Euro gezahlt haben sollen für eine Sterbehilfe. Ist das kostendeckend oder mehr als das?
Es ist kostendeckend, weil es etliche gibt, die diesen Betrag nicht zahlen konnten. Und die wurden trotzdem als Mitglieder aufgenommen. Und beispielsweise kann ich Ihnen eine Zahl nennen, die aber sehr grob ist, weil sich diese Dinge statistisch nicht ganz einfach darstellen lassen. Der deutsche Verein, das war ja auch der Sinn des Gesetzes, uns kaputt zu machen. Der deutsche Verein hat, nachdem er gar keine Sterbehilfe mehr leisten durfte, natürlich auch keine neuen Mitglieder oder kaum neue Mitglieder bekommen. Wir mussten aber jetzt 4 Jahre durchhalten, um beim Verfassungsgericht weiterhin Anträge stellen zu können. Und in diesem Zusammenhang hat der Schweizer Verein dem Deutschen ein Darlehen gegeben in den letzten 3 Jahren von, glaube ich, über 350.000 Euro. Das Geld muss ja irgendwo herkommen.
Jetzt müssen wir oder können, glaube ich, sagen, dass Sie professionelle Sterbehilfe leisten und damit genau das, was Ihre Kritiker ja vehement ablehnen. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
Das kann ich nicht nachvollziehen, weil Leute, die uns das vorwerfen, wichtige Strukturen unseres Vereins nicht zur Kenntnis nehmen. Wir haben noch nie in unserem Vereinsleben ohne ärztliche Begutachtung Sterbehilfe geleistet. Der Kern unserer Arbeit besteht darin, den Kontakt herzustellen zwischen sterbewilligen, unheilbar Kranken und Ärzten, die bereit sind, denen vielleicht zu helfen. Der einzelne Patient findet in Deutschland keinen Arzt, der ihm hilft. Und ein Sterbehilfeverein wie unsere taucht in dieser Situation als Vermittler auf. Und ob man das nun professionell nennt oder nicht, finde ich nicht so wichtig. Jedenfalls ohne uns kommen die sterbewilligen Menschen gar nicht an die Adresse von Ärzten ran, weil die nicht im Telefonbuch stehen.
Jetzt also das Urteil der Verfassungsrichter. Überrascht Sie die deutliche Sprache, die die Richter heute gefunden haben?
Sie freut mich. Bei einem Urteil, das 4 Jahre durchdacht wurde, muss man immer mit Ungewöhnlichem rechnen. Aber die Richter sind sehr in das Detail gegangen, und zwar stärker, als ich es erwartet hatte. Ganz zum Schluss des Urteils steht zum Beispiel, dass nach diesen Erkenntnissen des heutigen Urteils das Betäubungsmittelgesetz überdacht werden muss. Nur so ein, zwei Worte sind das, aber immerhin, das Gericht hat es hineingeschrieben, und dann hat es sich auch noch zum ärztlichen Standesrecht geäußert. Das sind alles Zeichen dafür, dass sich das Gericht sehr gründlich auch mit den Randstrukturen beschäftigt hat und nicht nur einfach den juristischen Blick auf Paragraph 217 hatte.
Mit den Randstrukturen sagen Sie, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts lässt auch Spielraum für weitere Regulierung, die Bundesgesundheitsminister Spahn nun auch vornehmen will. Er spricht von der Pflicht einer unabhängigen Beratung und Mindestwartezeiten. Wären Einschränkungen wie diese in Ihrem Sinne?
Das kommt sehr auf die Details an. Eine Beratung ist sowieso selbstverständlich. Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, ohne Beratung, nämlich ohne ärztliche Beratung, haben wir noch nicht Sterbehilfe geleistet. Die ist Grundvoraussetzung einer seriösen und auch rechtmäßigen Sterbehilfe. Sehr viel mehr Bedenken habe ich schon bei Wartezeiten. Denn Wartezeiten sind für eine Schwangere beispielsweise berechenbar, weil eine Schwangerschaft nach allgemeinen Zeitabläufen zu beobachten ist. Der Sterbeprozess von jährlich, glaube ich, 900.000 Menschen in Deutschland ist sehr individuell. Und es gibt gelegentlich Menschen, die auf den letzten Drücker zu unserem Verein kommen. Und schwer krank sind, man kann ihnen nicht mehr helfen, sie drohen zu ersticken, irgendwelche furchtbaren Zustände. Wenn wir denen nun sagen müssten, dass wir nach Antragstellung sie zunächst mal 30 Tage lang warten müssen, weil in einem Gesetz eine 30-Tagesfrist ist, wäre das unmenschlich.
Wie können Sie sicherstellen, dass mit Ihrem Verein ausschließlich Menschen aus dem Leben gehen, die es wirklich selber wollen und nicht ihre Familien?
Diese Kombination haben wir von Anfang an im Blick gehabt. Denn wenn Menschen in einem familiären Umfeld leben, haben wir immer von vornherein auch das familiäre Umfeld in den Blick genommen. Und man kann aus dem Zusammensein, zusammenwirken und verschiedenen Indizien des familiären Klimas schließen, ob der Sterbewillige nur den Platz räumen will, weil er stört aus seiner Sicht, oder ob das eine gemeinsam getragene Aktion ist. Wenn überhaupt Angehörige nach unseren 10-jährigen Erfahrungen, die wir hatten, eingegriffen haben in den Sterbeprozess, dann 100% immer, indem sie ihn verhindern wollten. Wir haben es nicht ein einziges Mal erlebt, dass auch nur das Gefühl bestand, ein Angehöriger hätte den unheilbar Kranken gedrängt.